gefragt. Mein Name ist Sarah Stehr. Neben mir sitzt die Jessie Fischer und wir haben uns ganz spontan zwei Gäste eingeladen, nämlich die Lisette und die Maria. Und wir haben das wirklich ganz spontan entschieden, weil beide gerade bei der Jessie sind und dort an einem Reitkurs teilnehmen. Und wir fanden die beiden als Gäste total interessant, weil die nämlich ein total spannendes Projekt am Laufen haben. Ich würde vorschlagen, von diesem Projekt erzählt sie einfach mal selber.
Genau, hi. Wir haben seit 8 Jahren, also beziehungsweise ich, Maria ist später dazu gekommen, seit 8 Jahren mit Rennpferden zu tun, die wirklich auch aktiv auf der Galoppbahn gelaufen sind. Ich schule die selber um mit der Maria, quasi zu Reitpferden. Und wenn die für uns gut passen, dann bleiben die bei uns in der Reitschule und laufen damit unter von jung bis alt. Also 5-jährige Kinder bis nach oben ist eigentlich keine Altersbegrenzung da. Wenn sie für das natürlich jetzt, sag ich mal, nerventechnisch nicht gut passen oder mit wechselnden Reitern nicht so gut klarkommen, dann versuchen wir die auch zu vermitteln, tatsächlich in einem Zuhause.
Das heißt aber, also ihr habt einen Stall, wo ihr eine Reitschule betreibt, eine ganz normal für alle Altersgruppen mit Schulpferden.
Genau, na, die leben in einem Offenstall. Also wir haben keinen geschlossenen Stall mit Reithalle, sondern wir haben ganz schlicht und einfach einen Offenstall mit Reitplatz und da können Galopper auch wirklich leben, wenn man denen das ein bisschen nahe führt.
Und die Galopper, die zu euch kommen, ist es einfach, also wie kommt ihr an die? Sind es welche, die aktiv einen neuen Platz suchen oder wie wählt ihr die aus?
Das hat sich damals durch, ich nenne es vielleicht Zufall, Schicksal, wie auch immer man das näher betiteln möchte. Ich habe meinen ersten Galopper damals gehabt, der Grande, der ist vor 5 Jahren verstorben an einer Luftsacknekrose. Das war ganz tragisch für uns und eigentlich nicht planbar. Und danach habe ich Ersatz gesucht, weil mein anderes Pferd, was jetzt kein Rennpferd ist, stand alleine und dann habe ich das einfach ins Internet gesetzt. Und dadurch kam ich mit einer Dame aus Dresden in Kontakt, also die Rennbahn in Dresden, da gibt es ja mehrere Leute, die dort auch Pferde haben. Und die hat mir das erste Pferd von dort verkauft, das ist der Ebony. Und die kam dann so mit uns irgendwie immer wieder in Kontakt und hat immer, wenn sie neue Pferde hatte, zum Ausrangieren, so nenne ich das jetzt mal, wenn die halt einfach entweder keine Leistung gebracht haben oder verletzungsbedingt ausscheiden mussten oder vielleicht auch, weil sie es nerventechnisch gar nicht geschafft haben, dann hat die immer als erstes mich angerufen und meinte, kennst du zufällig jemanden, der ein Pferd sucht? Und dieses zufällig war irgendwie immer ich.
Das kenne ich.
Genau, ich dachte mal so, ganz zufällig würde ich das Pferd nehmen. Und dadurch sind, ich müsste kurz nachrechnen, ich glaube 7 oder 8 Pferde von ihr zu uns gekommen. Das war eine super tolle Kooperation, weil wir haben uns eigentlich gegenseitig auch sehr vertraut. Ich wusste, was auch immer sie mir über die Pferde erzählt, das stimmt so. Also sie hat mich nie eigentlich über den Tisch gezogen und mir irgendwelche Pferde verkauft, wo was nicht hingehauen hat. Genau, da haben wir die meisten Pferde her. Dann haben wir den Kontakt leider verloren, weil sie nicht mehr aktiv ausbildet. Also sie ist keine Trainerin mehr, also sie hat aufgehört. Genau, und dann haben wir jetzt einen aus Düsseldorf. Das war dann meistens über Internetseiten. Also es gibt für Rennpferde mittlerweile total tolle Plattformen, wo ganz gezielt für diese Pferde auch ein Zuhause gesucht wird oder eine Ausbildung. Und man kann das bei Facebook finden, bei eBay gibt es die mitunter. Und es gibt auch wirklich richtige Internetseiten für Vollblüter.
Okay, genau. Also man kann dann auch, also da haben wir auch schon einen gekauft über Auktion tatsächlich. Ja, da gibt es dann immer so, meistens im Herbst und im Frühjahr sind immer Auktionen. Und also da werden halt Rennpferde auch verkauft, die weiterhin Rennen gehen sollen, also die dann auch wirklich hoch dotiert sind da vom Preis her. Und dann sind aber halt auch die dabei, die dann wirklich als Freizeitpferd verkauft werden. Und die kann man dann, also die werden wirklich für den Höchstbietenden einfach verscherbelt. Da ist, denen ist es auch ganz egal, wer das ist. Das ist eigentlich auch schon ein bisschen eine traurige Geschichte. Aber ja, man kann dann halt nur hoffen, dass sich dann immer Leute finden, wie vielleicht wir, die diesen Pferden dann halt einfach noch ein gutes Zuhause, einen guten Platz bieten.
Und ganz kurz, weil du jetzt von Dresden gesprochen hast, nur damit unsere Hörer das einordnen können, ihr seid ja nicht hier aus Süddeutschland, nein, sondern euer Stall ist wo?
Der ist eine halbe Stunde von Dresden entfernt, also Kamenz ist das. Das ist eine ganz kleine Stadt quasi. Okay.
Alles klar. Und wenn jetzt die Pferde zu euch kommen, in was für einem Zustand sind die oder wie muss man sich das vorstellen? Weil wie schaut so ein typisches Rennpferd von der Galopprennbahn aus? Ich meine, ich habe sofort Bilder im Kopf, was ich mir darunter vorstelle.
Ich glaube, das haben ganz viele. Ich bin der Meinung, dass man das so per se gar nicht sagen kann. Es ist immer die Frage, aus welchem Rennstall kommen diese Pferde. Wir hatten jetzt eigentlich immer viel von einem Stall. Die waren für einen Rennpferd immer in einem super Zustand. Ja, aber wie sehen die aus? Ich meine, natürlich meistens sind es, ich nenne es immer liebevoll Drahtesel, ne? Die sind halt super schlank, aber halt auch hoch bemuskelt. Für ein Reitpferd jetzt, was man, ich denke, Freizeit oder auch Turnier, wo auch immer man jetzt die Interessen hinlegt, dafür natürlich nicht korrekt bemuskelt, aber für ein Rennpferd halt. Da haben sie viel Hinterhand, meistens einen riesen Brustkorb. Aber vom Futterzustand würde ich fast immer behaupten, dass die relativ gut auch aussehen. Wobei jetzt viele, die das nicht wissen, sagen würden, die sind eigentlich viel zu dünn. Aber das ist halt, denke ich,
auch Genetik. Aber das ist ja auch ein bisschen eine Problematik von unserer Gesellschaft, dass ja viele Pferde, die eigentlich adipös sind, als normalgewichtig aussehen und die schlank sind, werden als Hungerhaken dargestellt. Genau. Also das ist ja einfach nur eine falsche Sehgewohnheit, die wir haben.
Ja, genau.
Also ich habe mal gelernt, ein Pferd mit dem hohen Vollblutanteil, da darf man die letzten Rippen durchaus auch sehen.
Ja, würde ich auch so. Ja, also wir kennen das aber auch sehr wohl, diesen Mythos. Oder wenn man in Reitstellen steht, wo man jetzt aus der Norm fällt, weil man eben ein Rennpferd hat oder ein Vollblut, dass man schon auch oft diesen Satz bekommt, so, ja, fütter dein Pferd doch mal mehr, es sieht ganz schön dünn aus. Mhm. Dass man aber vielleicht nicht versteht, dass die einen absolut anderen Stoffwechsel haben als jetzt zum Beispiel ein Warmblut oder eine Robustrasse. Also ich denke mal, du musst bei Rennpferden schon deutlich mehr reinfüttern, aber die sind auch nicht dafür veranlagt, finde ich, sehr kräftig oder dick zu werden. Habe ich zumindest persönlich noch nie erlebt, dass die aus der Norm fallen.
Ja. Wie alt sind die Pferde ungefähr, wenn die ausgemustert werden?
Oh, das variiert stark. Also wir haben von vierjährig, die jüngste war dreijährig damals, eine Stute.
Wie lange war die dann schon unter dem Sattel?
1,5 Jahre, also mit Ausbildung. Das ist so krass. Also mit 2 laufen die ersten Rennen mitunter, mit 1,5 vielleicht so in dem Dreh werden sie angeritten meistens.
Ja, die werden doch gestartet immer Anfang vom Jahr, oder? Also da zählt das neue Alter, egal ob die dann vielleicht Juli, August geboren sind.
Genau. Ja. Genau, ne, also
wenn sich das mal gibt, das sind Babys.
Ja, also wir hatten wirklich auch schon Pferde dabei, die ausgeschieden sind, bevor sie überhaupt ausgewachsen waren. Eigentlich, weil sie ja natürlich schon Verletzungen hatten, was ja aber eigentlich auch völlig normal ist und völlig klar ist, dass wenn man so ein junges Pferd so einer enormen Last eigentlich aussetzt, dass es wahrscheinlich nicht immer gut geht.
Und ich glaube, das Älteste, was wir übernommen haben, war, ich müsste kurz ein bisschen lügen, aber ich glaube 6 oder 7. Ich habe aber auch schon gehört, dass manche auch erst mit 9, 10 oder 11 rausgehen, weil die bis dahin gute Leistung gebracht haben.
Und was mir spontan als Frage einfällt, was passiert ist mit den Rennpferden, die kein Zuhause finden?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich, habe ich mich noch nie darüber hinweg mit beschäftigt, ob die dann auch mitunter zum Schlachter gehen. Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht will man es auch gar nicht beantworten, wenn die kein Zuhause finden. Aber ich glaube, wenn sie als, wenn man es jetzt mal übertrieben sagt, als Abfallprodukt ja dann eigentlich gelten, weil sie einfach keinen Umsatz mehr bringen und ja auch Unmengen an Geld kosten, wenn sie dann im Stall stehen, würde ich dazu tendieren, dass die, wenn die kein Zuhause finden, sicherlich dann auch zum Abdecker oder wo auch immer hingehen.
Und um kurz auch bei dem körperlichen Aspekt zu bleiben, heißt jetzt Rennpferd oder Galopper, ist das eine spezielle Rasse oder stecken da mehrere Rassen dahinter? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Galopper sind meistens eigentlich englische Vollblüter. Also es gibt ja noch die, die irischen Vollblüter gibt es ja auch noch.
Hast du auch
die Franzosen gibt es noch, aber die englischen Vollblüter sind eigentlich eins der reinsten Rassen, die es gibt. Also da gibt es ja auch keine Zwischenkreuzungen.
Da würde ich jetzt ganz kurz die Jessie zwischenfragen. Wenn du jetzt so einen englischen Vollblüter in die Ausbildung bekommst, wie unterscheidet er sich vom Körperbau von anderen Rassen? Was bringt so ein englischer Vollblüter oder französischer Vollblüter schon Herausforderungen mit?
Also zum einen muss ich sagen, dass ich eigentlich mit meinen ersten Vollblütern durch die Lisette in Kontakt gekommen bin, so pferdetechnisch von der Ausbildung. Also die arabischen Vollblüter oder so, mit denen hatte ich jetzt viel zu tun. Aber von den englischen her jetzt eher weniger, weil das auch keine Rasse ist, wo sich jetzt der Otto-Normalverbraucher, glaube ich, so zutrauen würde einfach. Oder gar nicht auf dem Schirm hat, sich das als Pferd anzuschaffen. Was sich definitiv unterscheidet, ist die Schulter. Mhm. Also ist ja auch von den Trabern letztendlich, wenn man die mit den unsere Warmblüter oder so vergleicht. Der Traber hat eine deutlich flachere Schulter, wohingegen der Galopper eine deutlich steilere Schulter hat, weil das für diese Stemmphase im Galopp einfach wichtig ist, dass die Pferde einen großen Hebel haben, über den sie sich rüber rollen können sozusagen. Genau, das ist eigentlich mit ein Hauptunterschied. Man kann die halt noch unterscheiden in ihrer Art von der körperlichen Aufmachung, ne, wie Lisette schon gesagt hat, dass die einfach nicht so massig sind, von der Muskulatur her einfach einen anderen Tonus nochmal aufweisen. Ich würde definitiv sagen, dass man es von der Psyche und der Emotionalität sind es einfach ein anderer Typ Pferd als wieder normale Warmblüter.
Aber rein körperlich war es das eigentlich. Das heißt, die Schulter, wenn ich jetzt so ein Pferd dressurmäßig ausbilden möchte, ist die größte Herausforderung, oder?
Ja, weil die halt einfach, die sind für was anderes halt gezüchtet. Und wenn man Steinbrecht liest zum Beispiel, in unseren Warmblutzuchten sind ja ganz viel auch Vollblüter mit drin. Letztendlich wurde das Warmblut mit dem Vollblüter ja ein Stück weit auch gekreuzt, weil man die Idee hatte, dadurch den Galopp zu verbessern. Okay. Um einfach da eine andere Varianz reinzubringen. Was die Schwierigkeit aber mitbringt, dass die vom Hals her meistens etwas mehr Schwierigkeiten aufweisen als wieder Warmblüter, auch für die Ausbildung. Das ist auch was, was ihr jetzt, wenn man es hier vergleicht mit den anderen Pferden, einfach mitkriegt. Und umso mehr Vollblut auch in Warmblut mit reingekreuzt, das ist das etwas, was einfach sehr stark beim Reiten auffällt, dass der Hals einfach eine größere Schwachstelle darstellt.
Weil er vom Skelett her oder vom Muskel oder
von der Anlage her einfach eher dazu neigen wird, dass der in die falsche Richtung sich wölbt.
Okay. Und die Jessie hat jetzt schon ein anderes Stichwort genannt, nämlich die Psyche. Wie stehen die Pferde denn psychisch da, wenn die von der Rennbahn kommen?
Da, das ist, glaube ich, super zweigeteilt. Wir haben vorhin schon kurz überlegt, es gibt ja diesen Mythos, glaube ich, dass die Menschen immer der Meinung sind, Vollblüter, ich nenne es mal so ganz salopp, hätten nicht alle Tassen im Schrank. Und dass die ja eigentlich nicht handelbar sind, nicht sehr nervenstark oder auch sehr hibbelig sind von der Natur aus. Ich könnte sagen, dass das direkt nach der Rennbahn sicherlich teilweise auch zutrifft. Weil sie ja eigentlich das ganze Leben, was sie bis dahin halt hinter sich haben, ja auch das getrimmt werden, auf Schnelligkeit, auf Stress, auf der Rennbahn. Wer vielleicht auch mal da gewesen ist, der wird das ja merken, es geht alles schnell, es gibt keine Pausen so wirklich zwischendrin, also die werden da auch unter Stress geführt. Und natürlich ist das so, wenn man sich die holt, dass man damit erstmal sicherlich auch zu tun hat, den Pferden jetzt irgendwie zu erklären, dass die auch ruhig sein dürfen und dass es keine Hektik gibt.
Ja, sind nur auf Adrenalin.
Genau,
das sind Adrenalin ja immer und Flucht eigentlich.
Genau, ja. Und das ist am Anfang auch, könnte ich so sagen, dass das bei vielen so zutrifft. Es ist natürlich immer, die Ausnahme bestätigt die Regel. Es gibt auch welche, wie bei uns jetzt der Healy. Der kam von der Rennbahn und der war schon immer so, wie er ist. Und zwar gefühlt, den bringt auch gar nichts aus der Ruhe. Ne? Also das ist halt, es gibt solche Pferde halt auch, wo man sagt, die kannst du halt hinstellen, kannst du direkt ein 5-jährigen Kind in die Hand geben, ja. Und die sind super toll. Dann gibt es immer die, wo man sagt, okay, die sind halt sehr aufgeregt, die büffeln, die rennen einen eigentlich beim Führen gefühlt über den Haufen, weil sie das nicht kennen, dieses gesittet neben dem Menschen halt auch einfach zu laufen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht mit nun, ich glaube, bei mir jetzt fast 10 Rennpferden, die jetzt natürlich nicht mehr alle bei uns sind, aber wenn man denen genügend Zeit gibt und wirklich bei der Basis anfängt, mit, wir können auch ruhig am Putzplatz stehen und wir können auch ganz vernünftig neben dem Mensch laufen, dann hört das eigentlich auf, dann sind sie doch sehr von der Psyche bei einem. Wir haben es meistens so gemacht, dass wir sie manchmal auch wirklich einfach erstmal weggestellt haben. Also sie sind angekommen und dann dürften die 3, 4, 5, 6 Wochen oder wie lange auch immer das gedauert hat, einfach Pferd sein. Und das Wichtige war, dass die auch mal gelernt haben, sich in der Herde überhaupt zu verständigen. Also weil viele Rennpferde, natürlich ist das nicht mehr dieser Mythos, auch die stehen nur im Stall, ne? Aber sie stehen natürlich deutlich mehr drin und auch nicht immer in großen Gruppen. Mhm. Wenn man meistens, glaube ich, Glück hat, mittlerweile sind es mal so 2-3er-Paare quasi, die auf dem Paddock stehen. Mhm. Aber so richtige Interaktion in der Herde, finde ich, haben die nicht immer unbedingt grundlegend. Und da ist die Psyche ja, denke ich, auch immer noch wichtig mit dazu zu zählen, ne? Dass die das lernen dürfen. Und jetzt nach so langer Zeit kann ich aber sagen, dass ich gefühlt kein nervenstärkeres Pferd kenne als das englische Vollblut.
Wenn man denen genügend Zeit gibt, sind die sehr nervenstark. Aber sie dürfen Zeit bekommen, das erstmal zu verstehen. Mhm. Das ist meine Erfahrung.
Und ich denke, sie brauchen auch einfach Zeit zu verstehen, dass sie endlich jemand sieht.
Ja.
Weil das ist das, was im Rennsport, sie sieht keiner. Sie sollen einfach nur funktionieren und es geht darum, Geld mit ihnen zu verdienen. Sie sind nicht mehr als ein Mittel zum Zweck im Endeffekt. Und ich glaube, das ist das, was, ja, was denen so hilft, dass wenn man ihnen anfängt, einfach ihnen zu zeigen, wie viel Wert sie eigentlich auch haben, dass sie das sehr, sehr dankend annehmen und dann eigentlich wirklich tolle Partner sind.
Mhm. Das heißt, sind die dann, also von den Arabern kennt man das ja, dass die eigentlich eine extrem enge Beziehung zu ihrem Menschen eingehen. Kann man das dann so übertragen auf das englische
Volk? Absolut. Also ich glaube, die vertrauen einem schon blind. Also ich würde für meine Vollblüter sagen, die würden durchs Feuer gehen. Aber das dauert seine Zeit. Ja, okay. Wir sind sehr menschenbezogen.
Aber das würde ich so unterschreiben. Und das unterscheidet, finde ich, von der Mentalität, was man am Ende für ein Pferd hat. Ich meine, du hast jetzt einen Araber angesprochen. Unter den Warmblütern wäre es der Trakehner.
Mhm.
Das sind sehr ursprüngliche Rassen, wo nicht viel reingemixt worden ist. Das ist einfach noch reiner gehalten. Die sind einfach, ja, die sind anders in ihrer Mentalität.
Mhm.
Du hast jetzt schon 2-3 Mal das Wort Mythos fallen lassen. Mhm. Und da wollte ich dich eben oder euch auch danach fragen, wenn ihr von euren Rennpferden erzählt, was sind die typischen Vorurteile, die euch so begegnen, und dann könnt ihr das vielleicht direkt einordnen, stimmt, ist ein bisschen was dran oder stimmt überhaupt nicht.
Ja genau, das, was wir vorhin ja schon hatten, dass die Rennpferde, ich glaube, das hält sich am größten, dass Rennpferde halt diejenigen welchen sind, die ja nicht handelbar sind, dass die ja total irre sind und dass die ja lebensgefährlich sogar mitunter, wird denen ja auch, glaube ich, nachgesagt, kann ich so definitiv nicht unterschreiben. Ich sage auch, da gibt es wieder diese Regeln. Ne? Es gibt sicherlich auch Vollblüter, die nicht sehr stark in ihrem Nervenkostüm sind und auch schwieriger zu handeln sind. Ich habe auch so ein Exemplar zu Hause stehen.
Ich glaube, das gibt es in jeder Rasse.
Genau, ich glaube, das gibt es halt einfach auch in jeder Rasse. Und er darf auch so sein. Und ich finde, es ist auch ein Stück weit doch auch Charakter einfach. Ne? Das ist aber egal, welche Rasse das jetzt betrifft. Aber ansonsten kann ich das nach so vielen Jahren auch einfach nicht unterschreiben, dass die Pferde lebensgefährlich sind. Ich finde, die passen super auf Menschen auf. Also wir haben 5-jährige Kinder an diesen Pferden. Und ich weiß nicht, also wo das dann eigentlich hergenommen wird. Aber ich glaube, bei vielen, die vielleicht nur direkt von der Bahn kennen. Und da sind die natürlich auch mitunter sehr hektisch.
Mhm.
Ich glaube, der zweite Mythos ist, die können ja sowieso nur geradeaus laufen. Das wird auch ganz oft behauptet. Was anderes haben sie ja nie gelernt. Das mag bis dato auch so sein. Das würde ich teilweise auch so unterschreiben. Dass wenn man die sich neu holt, sie können nur geradeaus laufen. Mit Wolken und all diese Dinge, da sind die schon mal kurz maximal überfordert am Anfang. Aber das stimmt auch nur so lange, bis man sich damit beschäftigt und denen das auch beibringt und
ja, die gymnastiziert.
Genau, und sie eigentlich auch so ausbildet, wie es für deren Körper halt auch einfach ist, also individuell betrachtet. Nein, dann können diese Pferde unheimlich viel Leistung bringen. Und sie sind da ja auch hingehend, ich finde es super schlau und eigentlich auch sehr gelehrig. Das würde ich denen auf jeden Fall auch nachsagen. Und da ist ja dann gleich der nächste Mythos eigentlich, dass die Rennpferde auch nur Galopp laufen können, glaube ich. Dieses, man kann die nicht vernünftig reiten. Auch da würde ich wieder sagen, es gibt die 10%-Regel, sicherlich. Ich habe auch wieder so ein Exemplar zu Hause stehen, selbiges wie mit dem Nervenkostüm. Wenn ich mit denen ins Gelände gehe, bist du in einer halben Stunde wieder zu Hause, weil der läuft schnell. Und zwar, da findest du die Bremse nämlich auch nicht mehr teilweise. Und ganz nur hoffen, dass er auf dem Weg bleibt.
Alles schon passiert.
Alles schon passiert. Ja, genau. Aber er war nie boshaft. Aber wiederum ist das dieses eine Pferd bei uns jetzt nur. Und alle anderen sind so toll im Gelände, dass die auch einfach wirklich entspannt galoppieren können. Also das ist schon auch machbar.
Aber wenn die jetzt frisch kommen von der Rennbahn, also würde ich mir jetzt vorstellen, was sagt die in den Galopp und dann geht sofort die Post ab. So sind die dann gar nicht.
Nein, gar nicht. Also sicherlich gibt es diejenigen, welchen absolut keine Frage. Ich bin diesenjenigen noch nicht begegnet. Also ich konnte die immer total ruhig reiten. Aber wir haben auch, ich glaube, der Unterschied war von Anfang an immer mit Bodenarbeit gehandelt. Wir haben uns halt nicht direkt draufgesetzt, ne? Weil ich immer gesagt habe, ich finde das nicht gut, weil die verknüpfen jetzt mit dem Reiten, wenn ich mich sofort draufsetze, halt diesen Stress zu sagen, okay, oh, jetzt geht's los. Das würde ich sogar so unterschreiben. Wenn wir dann direkt einen Sattel drauf gemacht haben und die irgendwo hingestellt haben und aufgestiegen sind, dann waren sie schon nervös. Aber händelbar. Also sie sind trotzdem kopfklar in meinen Augen. Aber wenn man die von Boden aus gut vorbereitet und auf Stimme trainiert und all diese Dinge, dann sind die schon auch wirklich sehr zuverlässig.
Ich denke, es kommt immer darauf an, wie man ihnen begegnet. Ja. Ich kann natürlich jetzt nicht erwarten, dass jemand, das wäre jetzt bei uns Menschen genau dasselbe, dass er, wenn er ein Verhaltensmuster über Jahre erlernt hat, gefestigt hat und es immer in genau demselben Schema abläuft, dass er dann plötzlich, wenn ich mich da drauf setze, nur weil ich ein anderer Mensch bin, dass es anders läuft. Ja.
Ich weiß nicht, welchen Mythos gibt es vielleicht noch?
Aber da habe ich eine Frage. Weißt du, wie das läuft, wenn die auf der Bahn sind? Also wie werden die trainiert? Werden die nur, hauptsächlich nur auf der Bahn trainiert, auf Ausdauer? Nein. Oder haben die zusätzlich irgendeine gymnastische Arbeit oder was auch immer?
Nein, zusätzliche Gymnastik jetzt eher weniger. Das, was ich jetzt von der Rennbahn sagen kann, wo ich jetzt Kontakt zu habe, ich meine, ich weiß nicht, wie es in anderen Rennstellen zuläuft. Da ist es aber so, dass es maximal noch eine Führanlage gibt, wo sie dann alle 2 Tage reinkommen, für vielleicht eine halbe Stunde.
Eine halbe bis dreiviertel Stunde.
Und dann gehen die alle 2 Tage auf die Bahn. Da werden die meistens ein bisschen warm geritten, Schritt, Trab, und dann geht's los. Und dann gehen die auf die Bahn und dann, sag ich mal, dann ziehen die da ihre 2 Kilometer, 2,5 runter und dann war's das. Ich weiß aber auch von anderen Rennbahnen, dass auch viele mit Hindernislaufen machen und viele auch longieren. Also es gibt sicherlich schon auch Rennställe mittlerweile, die, ja, die ansatzweise
variabel
genau,
manche sagen auch, sie gehen mal ins Gelände so zur Abwechslung fürs Pferd. Ob das jetzt besonders gymnastizierend ist, ist jetzt auch die Frage. Es wird in manchen Stellen versucht, dass man da so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Aber ich glaube, jetzt wirklich gymnastizierendes Training findet man in den seltensten Fällen. Ich denke, dass die deshalb auch oft so zeitig dann schon eben ausscheiden, weil sie dann halt einfach das körperlich nicht mehr leisten können, weil halt nie was anderes gemacht wurde.
Kein Wunder, ne, bei der Belastung auf die jungen Knochen, die eigentlich noch gar nicht, ich meine, mit 1,5, wo sind wir da? Da sind wir ja noch nicht einmal beim Knie und beim Ellbogen angekommen, was da sich ausgebildet hat. Also,
Chapeau. Wisst ihr, warum die so früh starten?
Weil sie dann am leistungsstärksten sind.
Witzig.
Und weil es am meisten Geld
sagt
bringt.
Man also. So, weil sie dann meistens noch schnell sind und mit 4-5 werden sie rausgenommen, weil sie zu langsam werden. Tatsächlich ist das so.
Ja. Und ein Pferd, was jetzt erstmal 4 Jahre rumsteht und nur Geld kostet frisst und Training in Anspruch nimmt, kostet ja nur, aber verdient es halt nicht.
Man dann sagt ist ja angeblich auch, soll es Frühentwickler sein.
Ah, das ist ja das auch die Last, Gewichtsträger, oder?
Ja, genau. Man sagt ja, sie sind frühreif sozusagen, so wird es ja immer wieder behauptet. Okay, mit dem Thema, um ehrlich zu sein, da kann Jessica vielleicht jetzt eher was zu sagen als ich. Aber
vielleicht füttern die ein Wundermittel, was die Wachstumsfugen irgendwie schneller zu zementieren.
Ja. Aber wenn ich mir dann eure anschaue mit ihren ganzen Befindlichkeiten, würde ich sagen, da haben sie falsch gefüttert.
10 Kilo Hafer halt am Tag, ne?
Ja, super.
6 bis 7
Kilo Hafer kriegen die ja mitunter am Tag.
Es ist so krank.
Es ist Wahnsinn.
Meine
Güte. Das ist schon erstaunlich. Und ich glaube, es ist halt einfach, dass die auf der Rennbahn, ohne das jetzt persönlich zu meinen, sicherlich sich mit solchen Themen in die Tiefe auch überhaupt gar nicht beschäftigen. Die haben halt einfach ihren Bereich, das ist das Rennen, aber wenn man jetzt diese Leute nach normalem Reiten, ich nenne es jetzt mal normal, was so Richtung Ausbildung geht, da haben die mitunter wahrscheinlich auch einfach keine Ahnung von, weil das für die einfach ein Wort ist. So, ne? Ich denke, da scheiden sich halt einfach auch total die Geister. Ja.
Fällt dir noch was ein, so was dir so begegnet an Reaktion?
Ja, wirklich halt auch eigentlich dieses Unhandelbare, dieses Unkontrollierte und eigentlich dieses Kopflose.
Mhm.
Das mag, denke ich, auf der Rennbahn durchaus so sein, aber weil sie halt einfach so einen hohen Cortisolspiegel dann haben, dass sie gar nicht anders können. Also flüchten, weil sie flüchten, richtig, sie flüchten im Endeffekt, ne? Das ist alles und darauf ist dieses ganze Konzept ausgebildet, dass sie einfach flüchten, dass sie um ihr Leben rennen.
Mhm.
Und ja, dann ist klar, dass ich dann kopflos bin, weil jeder, der um sein Leben vor irgendwas wegrennt, hat da Angst, ne, und ist dann kopflos. Und aber wenn man das eben, wenn man ihnen dann die Zeit gibt, dass sie merken, dass der Schalter einmal umkippt und dass sie merken, hey, es ist alles gut, ich kann einfach auch Pferd sein und ich kann mich auch einfach mal bewegen, ohne da völlig gestresst zu sein, dann sind das eigentlich wirklich die tollsten Pferde. Ich muss auch sagen, also bevor ich Lisette kennengelernt habe, hatte ich so mit Vollblütern, also ich hatte sie einfach nicht auf dem Schirm. Die waren für mich, die gab es halt irgendwie.
Sind irgendwie aber in der Parallelwelt unterwegs.
Ja, genau.
Genau.
Genau. Und mittlerweile würde ich mir kein anderes Pferd mehr holen wollen. Also, weil das ist wirklich, weil die so ehrlich auch einfach sind. Die geben dir immer ein Feedback und ja, die sind auch sehr dankbar, denke ich. Also, wir haben das jetzt bei unseren allen, ich glaube, mitbekommen, wenn man ihnen die Zeit gibt, wie unglaublich viel sie einem zurückgeben.
Nächste Frage würde dann lauten, Jessy, da bist du vielleicht auch gefragt oder alle drei, was muss ich denn jetzt besonders im Training beachten bei diesen Pferden? Ist es von Pferd zu Pferd unterschiedlich, je nachdem, was sie für Baustellen haben oder ja, was sind da die Besonderheiten? Und dann vielleicht auch die Frage, was kann ich denn mit den Pferden erreichen, wenn das für irgendjemand ein Kriterium sein sollte, dressurmäßig oder springtechnisch?
Also da die beiden ja gerade im Kurs sind, gebe ich die Frage jetzt gerne an die zwei.
Dann schauen wir mal, was die heute gelernt haben.
Genau. Also grundprinzipiell würde ich sagen, also um jetzt erstmal auf die letztere Frage, dass ich bin schon der Meinung, dass man mit einem Vollblut super viel erreichen kann. Weil sie zum einen, klar, das Körperliche ist das eine, aber weil ich auch der Meinung bin, dass die super viel Willenskraft haben. Sie wollen dem Menschen immer gefallen. Sie wollen selten Fehler machen. Also das Gefühl habe ich definitiv, dass die eigentlich immer alles richtig machen wollen. Und dass die auch schon motiviert sind und dass sie, ja, klug. Also ich würde schon sagen, die lernen wahnsinnig schnell. Das ist schon mal ein super Vorteil. Also ich finde, für egal welche Sparte, ob ich mit denen jetzt, ich glaube, sie werden auch viel in Vielseitigkeit eingesetzt, da sollen sie super talentiert sein, weil klar sind mitunter, wenn man jetzt mal unsere anguckt, auch schnell und wendig mitunter, ne, da ist das auch vielleicht für viele wichtig. Springen, denke ich mitunter, dass ich auch dort einige schon habe so gesehen. Also ich bin so am Springreiten, um ehrlich zu sein, gar nicht so bewandt. Mhm. Aber auch da, denke ich, haben sie Talent. Ob das meine jetzt haben, weiß ich nicht. Habe ich noch nie ausprobiert, außer mit Ebony, bei dem dachte ich, der bricht sich gleich mal die Füße, wenn er nur über die Trabstange rüberläuft. Aber es war auch nur einmalig, dieser Versuch. Und in der Dressur, wenn man, also wenn ihr das ja so nennt, Dressur, ja klar, damit es die meisten wahrscheinlich dann auch so ein bisschen nachvollziehen können, was wir damit meinen. Ich nenne es ja immer eher Gymnastizieren als Dressur. Auch da würde ich behaupten, dass die schon vorne mitspielen können, wenn man sich mit denen wirklich auch in der Tiefe auseinandersetzt. Was man dafür aber mitbringen muss oder auch berücksichtigen sollte, das eine ist jetzt das Training individuell, was wir hier auch super viel mit aufgreifen, das andere ist halt wieder der Charakter. Und das ist sehr individuell, definitiv. Also der eine braucht das, ne, der mein Pferd, was so ein bisschen nicht sehr nervenstark ist, andersrum quasi, also der nicht viel Nerven hat, bei dem ist es so, dass ich halt schon lernen darf, mich auch viel zurückzunehmen. Und ich glaube, wenn man mit Vollblütern arbeiten möchte, muss man als Mensch, ist vielleicht auch bei jeder Rasse so, man muss so wahnsinnig anpassungsfähig sein. Weil die Vollblüter schon so sind, die können schon die so sehr hochfahren, weil die sich über irgendeine Situation unheimlich aufregen. Jedoch fahren sie auch ganz schnell wieder runter. Das finde ich ja spektakulär bei dieser Rasse, ne? Also dieses, die haben das mal so binnen Sekunden und dann sind die meistens auch wieder gleich voll bei der Sache. Aber auch da gibt es sicherlich Exemplare, die nicht so sind. Aber jetzt so der Großteil würde ich behaupten, dass das auch gut in die Karten mit reinspielt beim Training. Aber das sollte man wissen, dass man sich selber sehr gut managen kann in seiner Energie. Das finde ich sehr wichtig bei den Vollblütern, weil die so sehr sensibel sind. Sicherlich sensibler als manch andere Rassen. Es gibt noch mehr, auch bestimmt Araber oder so in die Richtung sind, wie, ne, auch wahrscheinlich super sensibel. Und da darf man schon sich sehr gut in der Mitte befinden als Mensch. Und
Jessy, Zeit. Ja, Jessy, jetzt eine ganz spezifische Frage, weil wir ja schon auf diese Schulter gekommen sind. Mhm. Wenn ich jetzt so eine Schulter habe, was würdest du als Trainerin jetzt?
Naja, also so raten. Vollblut dem Pferd ist das ja genetisch veranlagt, dass die Schulter steiler steht. Ja. Das heißt, wir haben da eine andere Thematik zugrunde liegen, als wenn wir jetzt, was weiß ich, wir haben einen normalen Warmblüter, der jetzt kein, oder einen Haflinger, der keinen Vollblutanteil irgendwo drin hat und die Schulter steht steiler, das Pferd ist super rückständig und zeigt eigentlich sämtliche Punkte einer Trageschwäche. Das heißt, wir müssen den Vollblüter einfach auch nur angucken. Jetzt kenne ich ja von der Lisette ein paar. Und die sind alle komplett unterschiedlich. Mhm. Also man kann nicht sagen, die stellt mir hier 7 Vollblüter in die Halle und man kann sagen, okay, das ist ein Vollblüter. Sondern Das ist die Varianz von Vollblütern. aber was man durchaus, was man, finde ich, bei allen irgendwo sieht, dass die einfach mit den Zehenstreckern, mit den Strecksehnen eine Überlastung definitiv haben. Das kommt einfach durch die Überbelastung, durch den Sport. Die sind vom Rücken her halt einfach dementsprechend gut zu managen. Die weisen einfach einen ganz anderen Spannungstonus auf, weil sie in der Mitte halt einfach nicht stabil genug sind. Also das sind Dinge, die würde ich jetzt sagen, dass, das ist sowas, was sich bei allen irgendwo ein Stück weit durchzieht.
Das heißt, wir haben dieses Pferd, über das wir schon öfters gesprochen haben, das eigentlich kein, sich in der Wirbelsäule nicht stabilisieren kann in seiner Mitte und deswegen eher so in den äußeren Strukturen wie Muskulatur
super fest macht. Und da spielt aber dieses Mentale halt auch eine Rolle. Also wenn ich zurückdenke, wie ihr hier angefangen habt, ihr habt ja die Pferde vorher auch ein bisschen anders gearbeitet. Und ich würde jetzt mal sagen, mehr schematisch. Und jetzt gehen wir ja jeden sehr individuell an, wo die ihre einzelnen Themen so haben. Und ich finde, man merkt ihnen sehr stark an, wie die mental dadurch entspannen, dass jeder halt jetzt da körperlich abgeholt wird, wo er so steht. Und man sieht das auch vom Gewebe, weil das viel mehr loslässt. Das ist was, was ihr, denke ich, ja auch von zu Hause sagen könnt, dass die Pferde sich in ihrer ganzen Art ja ganz anders zeigen und in ihren Charakter irgendwie anders ausleben. Ja, das ist das, was ich also erfahrungsmäßig jetzt so sagen kann.
Da fällt mir gleich eine andere Frage ein, weil was ich ja immer wahnsinnig interessant finde, sind Fehler. Und jetzt denke ich mir, als ihr damit angefangen habt, euch diese Vollblüter zu holen, ist bestimmt auch nicht alles gleich so glatt gelaufen. Vielleicht könnt ihr ja ein paar Sachen, die schiefgegangen sind, mit uns teilen, weil ich finde, die Fehler der anderen, aus denen lernt man ja auch mal ganz gut was.
Ich glaube, beziehungsweise mein allererstes Pferd, da, der jetzt mittlerweile nicht mehr da ist, da würde ich schon sagen, ich habe relativ viele Fehler gemacht, aber auch vielleicht nicht nur, also nicht negativ gesehen, so für mich jetzt. Mit dem, der war aber auch super speziell im Charakter, der hat auch sich die Reiter sehr gut ausgesucht. Wenn er einen nicht gut fand, kommst du gar nicht erst hoch, also hätte ich gar nicht erst aufsteigen lassen. Der war super eigen und wenn du es geschafft hast aufzusteigen, wenn er dich nicht gut fand, dann hat er die Bremse auch nicht mehr gefunden. Und mit dem habe ich halt einfach tatsächlich, einfach um eine Bindung aufzubauen, um ihn nicht zu stressen, habe ich halt viel Freiarbeit gewählt. Das war damals noch mein Mittel und Medium, um irgendwie dieses Pferd nicht in so eine Schablone reinzupressen, weil ich wusste, der kann mit Ausbindern überhaupt gar nicht umgehen. Na, dann ist der auch, da ist der völlig explodiert. Das habe ich dann ganz, ganz schnell verworfen, diese Ideen. also in diese Richtung bin ich nie gegangen. Ne? Auch mit vorne runterriegeln oder all diese Dinge, die man da vielleicht auch mal so gesehen hat. Und da habe ich schon immer versucht, irgendwie einen Weg zu finden, mit den Pferden auf einer absolut fairen Basis umzugehen. Das waren meine positiven Fehler, hoffe ich. Weil das hat sich auch danach durchgezogen. Also Maria kam ja genau, die kam ja später dazu und ich habe immer versucht, irgendeinen Weg zu finden, zu sagen, okay, wie kann ich diesen Pferden jetzt gerecht werden? Ich habe über Equikinetik bis Freiarbeit bis Babette Teschen, ich glaube, da war gefühlt alles dabei. aber es waren gute Fehler, weil wir darauf über diesen langen Umweg irgendwann ja Jessica gefunden haben. und für mich, die Fehler waren erkennbar im Sinne von, die Pferde haben sich über viele Jahre körperlich niemals weiterentwickelt. Sie sind immer irgendwie so, es hat stagniert. Und weil das immer so war, habe ich immer weiter geforscht. Zu sagen, okay, irgendwo muss noch, irgendwie muss es noch weitergehen und irgendwie muss es noch eine Möglichkeit geben. Und die Fehler vielleicht auch gemacht. Ich war früher auch teilweise super impulsiv als Mensch, also nie unfair, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber so impulsiv oder ich war schnell so genervt davon, wenn was nicht geklappt hat. Und das ist, glaube ich, bei Vollblütern so eine ganz schlechte Karte, die du auf den Tag legen kannst, weil so nett und freundlich die auch sind, sie sind auch super meinungsstabil. Wenn sie etwas nicht wollen, das tun sie kund und das tun sie mit aller Kraft und aller Liebe. Also man kann sie nicht zwingen. Das ist etwas, was ich ganz schnell lernen durfte. Also war der Fehler bei mir zu sagen, okay, ich war immer sehr impulsiv, ich habe zu viel gefordert, zu schnell vielleicht auch teilweise, dass ich immer gesagt habe, okay, den habe ich keine Zeit am Anfang gegeben. Mhm. Und dann
könnt ihr meinen, sie ist auch ein Vollblut.
Ja, genau. Und dann irgendwann merkte ich, okay, mit Ruhe und Geduld und mit Verständnis komme ich weiter, aber auch mit weniger Anforderungen, so könnte man es vielleicht auch sagen, weil ich dann runtergeschraubt habe zu sagen, okay, mein Pferd muss, hatten wir heute erst das Thema, glaube ich, mein Pferd muss in 2 Jahren piaffieren zum Beispiel. Das war mir schon von Anfang an eigentlich immer egal. Ich wollte halt immer, dass meine Pferde einfach glückliche Pferde sind. Und das war der Grund, warum wir so lange auf Suche gegangen sind, nach Trainern oder Ausbildern, die einfach uns verstehen. Und erst jetzt nach 5 Jahren kennen wir uns beide jetzt. Ja. Und seit 5 Jahren sind ja die hauptsächlichen Rennpferde jetzt bei uns. Das ist jetzt das erste, also die ersten 1,5 Jahre, wo ich absolut eine Veränderung feststellen kann, wenn wir jetzt sehr individuell auf jedes Pferd eingehen und da auch die Biomechanik und all diese Dinge halt mit berücksichtigen.
Ich werde dich gleich fragen, also warum die Arbeit mit der Jessie anders ist, aber mich würde jetzt erst noch interessieren, Maria, ob dir noch irgendein kapitaler Fehler einfällt.
Ja, ich glaube so, also wir haben halt auch so mit verschiedenen Trainern dann versucht halt irgendwie zu arbeiten und dann kamen halt auch so diese Sachen, ja, mach doch da mal Ausbinder ran und so eine Sachen. Wir haben da einmal beim Alfred haben wir einmal Schlaufzügel rangemacht. Das Pferd stieg und ging nur noch rückwärts. Wir haben sofort gesagt, nee, raus damit und haben das nie, also wir hatten vorher gar keine, wir haben die uns extra gekauft, ne, weil wir dachten, gut, okay. Das war, ich glaube, der allergrößte Fehler, den wir beide jemals irgendwie so, wo ich jetzt wirklich sagen, und das war wirklich so ein Kapitalverbrechen, also das war wirklich, dafür würde ich mich heute noch steinigen, dass wir das ausprobiert haben.
Wer, du?
Ja,
du sagst auf dem Pferd. Aber Maria, ich habe das früher in meiner Jugend auch mal ausprobiert. Ja. Allerdings bei einem Warmblüter. Der Warmblüter hat gesagt, ja gut, dann ist es halt so.
Ja. Und der Vollblüter sagt auf gar keinen Fall.
Genau, ja, richtig.
Das ist der Unterschied. Mhm.
Also sicherlich gäbe das da auch mal den einen oder anderen, der das mit sich machen lässt, aber grundprinzipiell nein.
Wenn man dem Pferd zuhört, merkt man da relativ schnell, dass es jetzt nicht das Mittel der Wahl sein sollte. Ja, und das ist, also ich glaube auch, dass all das, was wir probiert haben, dass uns das letztendlich dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Und ich finde das so toll, dass wir da nie irgendwie gesagt haben, so, und dann lassen wir es jetzt halt dabei und reiten halt einfach so weiter, wie wir es jetzt die ganze Zeit machen, sondern dass man immer gesagt hat, also weil bevor ich Lisette kennengelernt habe, habe ich immer nach jemandem gesucht irgendwie, der mir viele Dinge erklären kann, der mir, oder der auch so nach dieser fairen Basis sucht und der irgendwie nicht auf Zwang irgendwas erreichen will, ja, und dann haben wir uns irgendwie durch einen ganz blöden Zufall kennengelernt und ja.
5 Jahre später sind wir uns immer noch hier quasi.
Richtig. Genau. Und ja, haben jetzt Gott sei Dank mit dir, Jess, jemanden gefunden, der uns irgendwie all unsere Fragen beantworten kann und ja, wo wir, wie Lisette schon gesagt hat, endlich eine Veränderung spüren. Sowohl körperlich als auch mental bei den Pferden und auch bei uns.
Und was würdet ihr sagen, könnt ihr es festmachen, was genau macht die Jessie jetzt anders? Kann man das
alles.
So?
Ja, alles. Also um es ganz locker zu formulieren, sie macht alles anders. Alles, als ich meine...
Liebe Hörer, ihr habt jetzt eine sehr konkrete Vorstellung von Jessies Reitunterricht.
Nee, also wenn ich über die ganz vielen Jahre jetzt nachdenke, wo man auch Trainer getroffen hat, oder vielleicht auch per, gibt es ja auch diese Videoseminare oder alle möglichen Dinge, wir haben uns ja auch viel angeguckt, wobei ich auch viel alleine gemacht habe, glaube ich, weil ich immer irgendwie nicht so richtig jemandem vertraut habe und immer dachte, ja, was der mir erzählt, macht mir keinen Sinn und irgendwie ist es mir unschlüssig. Und der Unterschied hier ist auch, finde ich, egal, erstens egal, welche Frage man stellt, man kriegt immer eine sehr plausible Antwort, sodass man es nachvollziehen kann und so gut erklärt, dass es auch jeder verstehen kann. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig. Und jetzt auf meine Pferde bezogen oder auch auf jetzt die anderen, aber die anderen Pferde kenne ich ja auch per se jetzt nicht so in die Tiefe, kann ich aber sagen, dass das, was wirklich schön ist, dass dieses Individuelle halt stattfindet, dass sich jedes Pferd angeguckt wird, wo ist jetzt, sage ich mal, die Schwäche des jeweiligen Pferdes plus noch den Reiter mit einzubeziehen, das ist ja schon hohe Kunst. Also jetzt treffen ja zwei Welten aufeinander, die ja völlig in sich verquer sind. Und jetzt muss man ja versuchen, irgendwie dieses Paar so zu managen, um zu sagen, okay, wir machen irgendwie eine Einheit da draus, so gut es jetzt gerade eben möglich ist. Für uns jetzt vielleicht nochmal herausfordernd, weil wir die Pferde untereinander auch immer wieder wechseln. Das heißt, wir kommen hierher und wir müssen uns auch immer wieder neu einstellen. Aber genau das finde ich so spannend. weil ich über mich selber kann ja nur hinauswachsen, wenn ich in der Lage bin, eben all diese verschiedenen Pferde auch zu reiten. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es hier keine Schablone gibt. Es gibt halt eben keins, du kommst hierher und dann wird von A bis Z irgendwie so eine Liste abgearbeitet und gesagt, so, jetzt heute musst du das können, morgen musst du das können und heute das. Es ist halt einfach immer, dass jedes Pferd seine Zeit bekommt und seine Aufgaben, um in seinem Rahmen halt zu wachsen. Das ist das, was uns hier hält, weil ich sage, jetzt fahre ich nach Hause und wenn ich meine 5 Vollblüter jetzt, Maria dann auch noch ihre 3 Pferde, ist auch noch ein Vollblut dabei und wir stehen davor, dann habe ich jetzt ansatzweise eine Idee, wie ich diesen Pferden helfen kann. Früher war das so, du hast halt gesagt bekommen, zum Beispiel reite Konterschulter rein, reite Schulter vor, reite das. Dann bin ich nach Hause gefahren und dachte so, jetzt habe ich hier 8 Pferde stehen, jetzt reite ich mal ein bisschen Konterschulter herein und ein bisschen Schulter vor. Aber irgendwie wusste ich gar nicht jetzt, auf was muss ich jetzt achten. Und das fehlt mir bei so vielen Trainern leider, die einfach nicht sagen, warum reite ich das so, wie ich es reite.
Wie soll es korrekt aussehen?
Genau,
das ist ein Riesenproblem
draus. Genau, dieses, wie muss es aussehen? Woher weiß ich, dass es dann richtig ist? Und wie kann ich das dann, weil ich jetzt auch noch eine Reitschule bin, wie kann ich das dann meinen Reitschülern vermitteln? Und wir haben gemerkt, wir haben 2 Jahre lang dieses Schema gehabt, sind halt einfach nur stupide diese Seitengänge geritten und meine Pferde
haben zu wissen, wie.
Genau, ja. Und das auch noch dazu. Und die Pferde haben sich absolut nicht verändert. In keinster Weise. Sie sind ja sicherlich muskulär, ein Stück weit ist sicherlich mehr gekommen als vorher. Also das mag schon so sein. Aber ich habe im Bewegungsapparat keine tiefer greifenden Veränderungen wahrgenommen. Und das ist ja dieser große Unterschied.
Okay.
Ja. Ja, da. Und dass hier auch jeder willkommen ist.
Ja,
jedes auch Pferd mit jeder Behinderung, weil wir haben auch noch einen Gangertaktiker. Genau, mit dem ich tatsächlich auch schon abgewiesen wurde und gesagt wurde, nee, auf dem erteilen wird ja kein Reitunterricht. Und ja, bei Jessica ist jeder willkommen, egal welchen Stand er als Reiter hat, egal welchen Stand dieses Pferd hat. Und dir wird einfach wirklich geholfen. So, es ist einfach, ja, nicht nur, dir wird nicht irgendwas aufgedrückt, es muss jetzt das, das und das passieren und das, das und das, sondern es wird gesagt, okay, wenn du dort die Stellschraube ein bisschen nachziehst, dann kannst du dort noch was verändern und das musst du machen, damit sich das und das verändert und das Pferd wird in seiner Gänze betrachtet und nicht nur ein Teil. Und es wird nicht nur gesagt, ja, wie ihr diese ganzen Mythen, die ihr jetzt auch immer schon so besprochen habt, ne, irgendwie, ja, das Pferd muss von hinten an den Zügel getrieben werden oder was auch immer so, ne, sondern es wird halt wirklich erklärt, warum muss es vielleicht so sein oder warum vielleicht auch nicht, ne. Und dann ganz speziell eben, warum braucht genau dieses Pferd das jetzt und das vielleicht das andere Pferd nicht.
Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde euch aber gerne noch eine Frage stellen, denn ich denke, jeder, der Tiere mag, kennt diesen Impuls. Er sieht ein Tier, das potenziell gerettet werden muss und man bekommt sofort den Reflex, dieses Pferd auch zu retten. Ich meine, Jessie und ich haben da schon auch ein bisschen Fable dafür, gell?
Nö, gar nicht, was da davon spricht.
Aber ich finde, man muss halt schon gut durchdenken, ob man der Aufgabe auch gewachsen ist. Das heißt, meine Frage an euch ist, wer das jetzt gehört hat, sich gedacht hat, boah, ich würde auch gern so einem Rennpferd ein zweites schönes Leben ermöglichen. Was braucht man denn, um dem Pferd gerecht zu werden? Also, oder was sind Motive, wo ihr sagen würdet, lasst lieber die Finger davon?
Ich glaube, wenn man mit der Idee spielt, sich ein Rennpferd zu holen, würde ich die prinzipiell immer unterstützen, weil ich denke, dass das echt Pferde sind, die es auch verdient haben, eine Chance zu bekommen. Aber ich würde mich immer mit jemandem zusammentun, der mit Vollblütern auch wirklich eine Erfahrung hat. Ich würde es nicht einfach aus dem blauen Dunst machen, wenn man noch nie mit Vollblütern im Kontakt war. Oder dass man vorher wenigstens Rennbahnen besucht. Nicht aus dem Grund heraus, dass man diesen Sport unterstützt, sondern einfach, um sich ein Bild von diesen Pferden zu machen. Wie sie leben, wo sie herkommen, dass man wirklich im Ansatz das begreifen kann, warum sie so sind, wie sie sind. Oder halt zu Leuten zu gehen, die Rennpferde schon haben und mit diesen schon viele Jahre arbeiten, so wie wir jetzt zum Beispiel oder jemand, der auch privat solche Pferde hat. Das würde ich absolut empfehlen, dass man da sich einen Eindruck holt. Oder sie sogar professionell umschulen lässt von Leuten, die halt einfach schon viele Jahre Erfahrung damit auch haben, so wie wir jetzt zum Beispiel beschulen die ja auch um. Es gibt zu wenig, glaube ich, noch in Deutschland, die sich mit Vollblütern auseinandersetzen. Genau, und ich denke, stalltechnisch macht es keinen Unterschied, wo sie stehen. Ich finde, viele Vollblüter kommen auch im Offenstall zurecht. Es muss nicht unbedingt immer eine Box sein. Aber worauf sich die Leute einstellen sollten, ist, dass man viel Zeit und Spucke braucht für diese Pferde und Durchhaltevermögen. Und dann denke ich, dass per se eigentlich jeder für ein Vollblut geeignet ist. Also ich finde, das sind tolle Freizeitpartner. Ich finde immer, Freizeit ist schwierig zu definieren, aber ja, viele suchen ja vielleicht auch sowas.
Aber auch das Schlimme ist, Freizeitpferd wird immer so abgewertet, genau, irgendwie gesehen, weil es das Freizeitpferd eigentlich das am meisten leisten muss.
Genau, ja.
Ja, genau. Also deswegen, ertragen muss. Ja.
Das Einzige, was ich vielleicht nicht empfehlen kann, wo ich wirklich sage, es sind am Anfang keine Anfängerpferde. Absolut nicht. Also wenn ich mit Pferden noch nicht viel Erfahrung habe oder dass mein erstes eigenes Pferd ist oder wie auch immer, ich glaube, das ist nicht die perfekte Wahl.
Ja, außer wenn man, ich gebe es so hin und lasse es
genau, umschauen. Ich wollte gerade sagen, entweder man hat Hilfe, das ist was anderes, wenn man sich professionelle Hilfe an die Seite holt oder in den Beritt gibt, dann denke ich schon. Weil ich könnte jetzt sagen, es sind keine Anfängerpferde, das wäre aber gelogen, weil unsere 5-jährigen Kinder reiten sie auch. Also grundprinzipiell sind sie Anfängerpferde, wenn sie dann an diesen Moment des Lebens angekommen sind, dass sie halt nicht mehr auf der Rennbahn aktiv ihren Kopf haben, sage ich mal.
Ja. Und ich denke, womit man sich bei den Vollblütern auch ganz doll auseinandersetzen darf, ist Ernährung.
Ja.
Weil sie stressbedingt dadurch natürlich schon im Verdauungstrakt manchmal Probleme mit sich bringen können. Ja, und dann richtig prädestiniert sind für ihre Magengeschwüre.
Sie brauchen von allem das Doppelte.
Richtig. Und man darf nicht davor abschrecken. Meistens fallen die nach der Rennbahn total ein, weil die sich ja jetzt komplett umstellen müssen, ne? Völlig andere Fütterung, völlig anderes Training. Und die sehen dann wirklich manchmal
am Anfang
schlimm aus, sodass man denkt, ach, der Tierschutz ist nicht mehr fern. Mhm. Aber da braucht man wirklich einfach Durchhaltevermögen. Und die brauchen halt einfach wirklich ihre Zeit und die brauchen viel Futter. Und das sind natürlich auch Kosten, ne, die da auf einen zukommen, weil Pferdefutter ist nun mal auch, kostet eine Stange Geld. Genau, das denke ich, ist noch so ein ganz großer Punkt, den man bei den Vollblütern noch mehr mit beachten sollte, denke ich, als jetzt vielleicht bei einer Warmblutrasse, die da doch, ja.
Und wer es ganz genau möchte, sollte vielleicht eine AKU durchführen lassen. Ja. Ich denke, ganz viele Vollblüter haben versteckt einfach Diagnosen, Kissing Spines, Sehnschäden, was auch immer. Brüche, sicherlich haben wir jetzt auch mit einem, wo wir rausgefunden haben, der hat 2-3 Rippen gebrochen gehabt in der Vergangenheit, wenn sie Unfälle hatten in der Startbox zum Beispiel. Und das wird halt entweder mitunter auch verschwiegen. Also jetzt sicherlich nicht in jedem Rennstall, das möchte ich jetzt damit auch nicht sagen. Aber oft sind es versteckte Mängel, die halt einfach vorhanden sind oder körperliche Einschränkungen. Und wenn man da auf ganz Nummer sicher gehen will, dass man auch nicht ein Kissing Spines Pferd dort stehen haben möchte, um den nicht Herr zu werden im Nachhinein, dann sollte man eine AKU machen.
Ja. Und das vielleicht auch nochmal zu den Auktionen dazu gesagt. Bei diesen Auktionen, da gibt es immer so eine ganz kleine AKU, wie da wird immer bestätigt von einem Tierarzt, dass das Pferd gesund ist. Das ist aber, das ist nur eine Momentaufnahme. Das Pferd wird dann nur einmal von außen angeschaut quasi. Wenn das da keine Mängel aufweist, sage ich jetzt mal, wird der Büsch unterschrieben. Und
man holt sich ein Ü-Ei.
Richtig, wenn man das nicht machen lässt, dann hat man da so ein kleines Ü-Ei. Das ist nichts, womit man nicht auch arbeiten kann. Nur ist es dann halt einfach sehr viel mehr Arbeit.
Okay. Jessie, hast du noch eine Frage? Weil ansonsten würde ich mich bedanken.
Ich glaube, wir haben ziemlich viel beantwortet. Aber ich will nur anmerken, dass ich es total wertvoll finde, was ihr da oben leistet. Für die Pferde und auch was ihr für die Menschen denen mitgibt. Ne? Also ich kriege ja jetzt nur mit eurer Entwicklung, die ihr jetzt hier so macht. Und was ihr so erzählt, was ihr für die Kinder und eure Klienten alles tut. Und an der Stelle will ich einfach nur nochmal darauf aufmerksam machen, dass die beiden da oben im Raum Dresden einen wundervollen Job machen. Und dass man sich guten Gewissens an euch wenden darf.
Ja, also wenn ihr einverstanden seid, wir würden euch natürlich in den Shownotes verlinken. Mhm. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch einen Kontakt da lassen. Das heißt, wenn jemand Fragen hat,
dann können die uns auch schreiben.
Perfekt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr für unseren Insta-Kanal vielleicht irgendwelche Bilder zeigt, vielleicht Vorher-Nachher-Bilder.
Ja.
Oder ich weiß nicht, wenn ihr jetzt in den 2 nächsten Kurstagen noch einen schönen Moment habt und...
Ich glaube, die guten Nachherbilder müssen wir mal von Lili und Legacy jetzt machen. Wir haben lange keine mehr gemacht. Wir könnten sie ja morgen mal schön drapieren in der Halle.
Ja.
Weil ich glaube, dir kann ich es ja gerne gleich zeigen, aber wir haben auch vorher nachher. Und das wird, wenn du jetzt den Legacy hier drin stehen siehst, da fällst du rückwärts
um. Da denkst du, das ist ein anderes Pferd.
Also so wie wir den hier das erste Mal hatten und jetzt, da ist jetzt eine ganze
Zeit. Und das allererste Bild von dir?
Ja, das hast du schon mal gezeigt. Also es ist.
Ja, gut, ich bin gespannt. Wir verabschieden uns an der Stelle, sagen danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Na, ihr seid nicht mehr dabei.